Mir ist heute, ich wollte immer nicht so viel absagen, Bekanntmachungen machen, aber da ist mir es passiert, dass ich gar nicht auf unser Werk christliche Fachkräfte international hingewiesen habe. Das ist in der Tat so, dass wir sehr wenig über unsere Werke reden wollen. Wir wollen mehr von den großen Taten Jesu reden. Aber das ist ganz wunderbar. Seit einigen Jahren hat sich ja dieses christliche Fachkräfte international gebildet unter Gerhard Bräuning, heute mit Frau Wittmeier zusammen. Und das bietet Mitarbeitern die Chance, für einen Zeitraum bis zu einem Jahr hinauszugehen. Und das ist ganz wunderbar, wie viele junge Menschen das benutzen. Abiturienten sind es allein jetzt 40, die als Lernhelfer in alle Teile der Welt gehen und so weiter. Da ist auch unten der Stand, dass ich darauf hinweise. Wir haben bei den Berichten jetzt keinen von den Coworkers dabei. Kommt ihr bitte rauf, ihr zwei. Aber wir haben keine Berichte dabei, aber die sind unten im unteren Saal, erzählen Kurzzeiter von Coworkers International. Das ist bei Hilfe für Brüder angegliedert. Und ein zusätzlicher Dienst, der von christliche Fachkräfte international unterschieden ist, bei christliche Fachkräfte international ist die Entsendedauer 3 Jahre als Minimum. Und bei Coworkers gibt es auch Kurzeinsätze, auch für Rentner, auch für Handwerker und so weiter. Und da können Sie immer mal Ihre Sachen geben und mal ein Gespräch nachsuchen und die Unterlagen mitnehmen. Auch habe ich nicht gesagt, dass Sie die IDEA-Hefte unten mitnehmen können. Die haben 500 geschickt. Jetzt nehmen Sie mit, wenn Sie mal das Ihrem Kirchengemeinderat geben wollen oder so, können Sie nachher mitnehmen, denn das wäre sinnvoll, wenn am Ende, das sind neue Nummern, alle vom vergangenen, von gestern, vom Mittwoch, dass Sie die dann unter die Leute bringen. Also in christlicher Gemeinde ist das nur sinnvoll. Und jetzt singen wir miteinander das Lied Nummer 6, die Sache ist dein, Herr Jesu Christ. Die 2 Verse. In diesem Lied ist das so toll ausgedrückt. Ich kenne kein neues Lied, wo das so aufgenommen wird, dass die Sache Jesu in dieser Welt immer Teil hat am Leiden Jesu und die Mission ganz besonders. Wenn Sie andere Missionsberichte kriegen, kann irgendwas nicht stimmen. Es gehört zur Mission dazu, da wo auch große Türen offen sind, dass viele Widersacher da sind. Das ist ein Geheimnis. Wie ich vor einigen Monaten zum ersten Mal in einem Moslemland, das war nicht Afghanistan, miterlebt habe, einen Gottesdienst von Taliban, eine Bibelstunde von bekehrten Afghanen. Ich sage nicht, wo das war, und zwar nicht in Verbindung mit unseren Mitarbeitern, sonst wären die Leute, würden nicht sich überleben. Es durfte kein Foto gemacht werden. Habe ich gesagt, was habt ihr besprochen? Da sagten sie, wir haben besprochen, dass in der Apostelgeschichte überall, wo Aufbruch ist, Verfolgung ist. Ist bei ihnen im Dorf oder in der Stadt nicht anders. Ist Widerspruch da, wo Gott Türen auftut. Das Wort hat Jesus gesagt, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und er sterben. In dem Augenblick, wo die Jünger begeistert waren, jetzt kommen sogar die Hellenisten und wollen dich, Jesus, sehen. Da sagt Jesus, aber das Weizenkorn muss in die Erde fallen und er sterben. Und Paulus hat selbst auf seiner ersten Missionsreise in Ikonion in Lystra, hat er mit Barnabas die Jünger gestärkt. Und dann heißt Apostelgeschichte 14, wir müssen durch viel Bedrängnisse, Widerspruch, Feindschaft, Gegnerschaft, Macht der Finsternis ins Reich Gottes gehen. Das Reich Jesu kann sich nur bewähren in diesem Widerspruch. Bevor wir jetzt in unsere Berichte kommen, habe ich Jürgen Schwarz gebeten, dass er mit uns betet. Wir freuen uns ganz besonders, dass seine Frau Franziska und er die Nachfolge in der Ludwig-Hofacker Gemeinde übernommen haben. Letztes Jahr hatten wir unseren Missionstag noch dort. Sie haben heute alles ausfallen lassen und da sind wir dankbar bei diesem Schritt hierher. Sie hätten es am liebsten gehabt, wenn wir weiter oben geblieben wären in der Hofacker Gemeinde. Aber wir waren jetzt froh, dass wir den Schritt gemacht haben, auch vom Platz her. Aber deshalb heißen wir Sie herzlich in unserer Mitte willkommen und wir freuen uns, wie Sie auch droben den Dienst weiterführen. Dürfen wir dich bitten, dass du mit uns betest?
Wir beten und bleiben dabei sitzen. Ja, Herr Jesus, dafür danken wir dir, dass du uns vorangegangen bist in allem und dass wir es auch wissen dürfen, wo Schweres auf uns kommt, dass das nichts Fremdes ist, nichts, was uns wegtreiben könnte von dir, sondern dass uns nur umso tiefer dein Leben und deine Art einprägen will. Herr, hab du Dank dafür, dass du gerade auch in den Tiefen zu uns redest. Und ich danke dir jetzt für diese Gemeinschaft heute. Die Welt ist deine Parochie. Du bist der Herr dieser Welt. Und ich danke dir für das, was wir hören werden von den Brüdern und Schwestern weltweit. Du leuchtest herein in unsere Tage, in unseren Horizont und du wirkst mächtig. Hab du Dank dafür. Stärke und ermutige uns. Amen.
Ein enger Freund von mir ist selbst ein zu Jesus gekommener ehemaliger Moslem. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir heute Mittag in unserer Mitte einen Gast haben aus London, der auf diesem Gebiet der verfolgten Christen ein ganz besonderer Kenner ist, Dr. Patrick Subdeo. Und wir haben ihn gebeten, uns das richtig jetzt einmal zu zeigen, dass wir es wissen, durch welche Bedrängnisse viele unserer Mitchristen gehen müssen. In einer Zeit, wo überall so große Aufbrüche sind für Jesus und oft gerade in diesen Ländern, wo gleichzeitig die schärfste Verfolgung ist, das ist ja immer ein Warnsignal für uns, wo bei uns alles so lau ist und alles so christlich ist und es gar keine Scheidung mehr gibt. Darum ist es wichtig, dass Dr. Patrick Subdeo uns einführt. Wir freuen uns, dass Kirchenrat Hauser ihn übersetzen wird. Darf ich euch bitten?
Dolores is a lady aged 78 living in a refugee camp in a part of Indonesia today.
Dolores ist eine Frau, 78 Jahre alt, die jetzt in einem Flüchtlingslager in Indonesien lebt.
Her village had been attacked by Muslim extremists.
Ihr Dorf wurde angegriffen durch muslimische Extremisten.
She had walked across a mountain with her walking stick.
Und sie ist mit ihrem Stecken über einen Berg gekrabbelt, um an dieses Flüchtlingslager zu kommen.
When she arrived at the refugee camp, she said the following.
Und als sie in diesem Lager ankam, sagte sie Folgendes.
I just want the chance to worship God like before.
Ich möchte eigentlich nur noch die Gelegenheit haben, Gott wieder so anbeten zu können, wie schon immer.
I don't understand why this has happened.
Ich weiß nicht, warum das mir jetzt geschehen ist.
Please pray that God will give me the strength to face what has happened.
Bitte betet, dass Gott mir die Kraft gibt, dem wirklich zu begegnen und das zu meistern, was mit mir geschehen ist.
We give thanks to God because he has not left us.
Und wir danken Gott, dass er uns trotz allem nicht verlassen hat.
Even in our hard times of persecution.
Selbst in unseren schweren Zeiten der Verfolgung.
God has not left us.
Gott hat uns nicht verlassen.
God is with us.
Gott ist mit uns.
In our pain and in our suffering.
Er ist mit in unseren Schmerzen und unserem Leiden.
But why?
Aber warum?
She wants to worship God like before.
Denn sie will doch Gott wieder gleich dienen und anbeten wie vorher.
But the question comes.
Und die Frage steht im Raum.
Why did this happen?
Warum ist dies alles geschehen?
And it is a question which many are asking.
Und es ist eine Frage, die viele beschäftigt.
Why is it that at this moment in time such suffering is taking place within the Muslim world?
Warum gerade in unserer Zeit so viel Leiden, besonders in der islamischen Welt, da ist?
I would like to suggest to you some areas where Christians are suffering.
Und ich möchte einige Gebiete anschneiden und Ihnen zeigen, wo Leiden heute geschieht.
Firstly, Christians are caught in the middle.
Erstens sind Christen oft zerrissen in zwischen allen Stühlen.
Tomorrow morning early I leave for Israel.
Morgen früh werde ich nach Israel reisen.
I will be going to Beit Jala and Bethlehem.
Und ich gehe nach Beit Jala und Bethlehem.
Many nights Muslim terrorists take possession of Christian homes in Beit Jala and shoot at Israeli homes in Gilo.
In vielen Nächten kommen muslimische Extremisten, um von Häusern der Christen aus hineinzuschießen nach Jerusalem und in die Lager.
The next day the Israeli army comes and blows up the Christians' homes.
Und dann am nächsten Tag kommt die israelische Regierung und sprengt das christliche Haus, weil von da aus geschossen wurde.
Christians are caught in the middle.
Und die Christen sind zerrissen in zwischen allen Stühlen.
Like corn being ground between two mills, so they are being ground.
Eigentlich so wie das Korn gemahlen wird zwischen den Mahlsteinen.
As the big countries fight, they're caught.
Wie wenn die großen miteinander kämpfen, sind sie zwischendrin. Hängen sie zwischen allen Schülern zwischendrin.
But secondly, Christians are in areas where countries are collapsing.
Aber es ist auch so, dass Christen in Ländern leben, die in ihrer Struktur kollabieren.
As these countries collapse, so extremist Islamic movements develop.
Und wenn sich die Institutionen kollabieren, gibt es auch die Gelegenheit für Extremisten stärker an die Macht zu kommen.
This is the situation in Indonesia.
Und das ist etwas, was wir in Indonesien feststellen können.
The Laskar Jihad last year moved into the Ambons.
Die Laskar Jihad-Kämpfer sind nach Ambon letztes Jahr gekommen.
Over 10,000 Christians have died over the last year.
Und im letzten Jahr sind in diesem Gebiet über 10,000 Christen umgekommen.
Over the past few months, over 5,000 Christians have been forcibly converted to Islam.
Und in den letzten paar Monaten sind über 5,000 Christen zwangsislamisiert worden.
Many are being circumcised.
Viele werden beschnitten.
Male and female, boys and girls.
Frauen, Männer, Jungens, Mädchen.
Circumcision occurs in the following way.
Und sie werden folgendermaßen beschnitten.
Water is thrown over a girl or a woman.
Wasser ist auf sie gesprengt, wird auf sie gesprengt, auf eine Frau oder auf Jungens.
That is to wash away the pigs and the dogs and the Christian demons.
Dieses Wasser sollte die Schweine, die christlichen Dämonen und die Unreinheit von ihnen wegsprengen.
Then the person is given new clothing.
Dann bekommt die Person neue Kleider.
They're then put on the ground and held down.
Dann werden sie auf den Boden gelegt und festgehalten.
Then they are circumcised, male and female, boys and girls.
Und dann werden sie beschnitten, Jungens, Mädchens, Frauen, Männer.
Many are circumcised with a single razor blade.
Und manche werden mit dem gleichen Rasiermesser beschnitten.
They are then put into the sea.
So, und sie werden dann in das Meer reingejagt.
An 84-year-old lady was circumcised and died immediately.
Eine 84-jährige Frau wurde beschnitten und ist daran gestorben.
Many, many hundreds are being circumcised.
Und Hunderte wurden beschnitten.
And then there is crucifixion.
Und dann gibt es sogar Kreuzigung.
A friend of mine who was there recently and saw the crucifixions told how it occurs.
Ein Freund von mir, der kürzlich da war und die Gekreuzigten gesehen hat, hat erzählt, wie es geschah.
The Christian was asked, "Do you follow Christ?"
Der Christ wurde gefragt, folgst du Jesus nach?
When he answered yes,
als er ja sagte,
he was told, "Now you will follow him in his death."
Wurde ihm gesagt, jetzt darfst du auch mit ihm sterben.
He was taken to a tree and his ankles were nailed to the tree.
Und er wurde an einen Baum gebracht und seine Füße wurden festgenagelt.
The wrists were then nailed to the tree.
Und dann mit seinen Armen wurde er festgenagelt an den Baum.
He was then left to die.
Und dann wurde er da gelassen, um zu sterben.
It took many days.
Und es hat einige Tage gedauert, bis er starb.
Conversion, crucifixion, circumcision.
Also Zwangsbekehrung, Beschneidung, Kreuzigung.
A young lady who was circumcised recently prayed just before she was circumcised.
Eine junge Frau, die kürzlich beschnitten wurde, hat vor ihrer Beschneidung folgendes Gebet gesprochen.
They may circumcise my body, but they will never circumcise my spirit.
Sie mögen jetzt meinen Körper beschneiden, aber sie werden nie meinen Geist beschneiden können.
But there's a third area where suffering occurs.
Und es gibt ein drittes Gebiet, wo Leiden zu sehen ist.
And that has to do with Islamic law.
Und das hat etwas zu tun mit dem islamischen Gesetz.
More and more countries and groups want to see Sharia implemented.
Mehr und mehr islamische Länder versuchen, die Scharia, das islamische Gesetz, einzuführen.
I received a letter from the Bishop of Kano in Nigeria this last week.
Ich habe letzte Woche einen Brief vom Bischof von Kano in Nigeria erhalten.
It spoke of a man who was a Muslim.
Und er erzählte von einem Mann, der Muslim war.
He had two daughters who had become Christians.
Er hatte zwei Töchter, die Christen geworden waren.
These two young ladies have been arrested and put into prison.
Und diese zwei Mädchen wurden eingesperrt, wurden gefangen genommen und eingesperrt im Gefängnis.
One has escaped and is now in hiding.
Eine ist geflohen und versteckt sich im Augenblick.
The law of Kano decrees that because the father is a Muslim, his daughters must also be Muslim.
Und das Gesetz in Kano sagt, weil der Vater Muslim ist, müssen seine Töchter auch Muslimas sein.
Last week I received a report from Khartoum in Sudan.
Und letzte Woche habe ich aus Khartoum, Sudan, einen Bericht gelesen.
During Easter of this year, there was a prayer meeting in the cathedral.
Während Ostern in diesem Jahr gab es eine Gebetsversammlung in der Kathedrale von Khartoum.
The government ruled that the prayer meeting could not take place.
Und die Regierung sagte, dass diese Gebetsversammlung nicht stattfinden darf.
The prayer meeting had to occur in a Muslim area.
Und sie sagten, dass diese Gebetsversammlung nur erlaubt wird in dem Gebiet, wo sehr viele Muslime wohnten.
When the Christians refused to go, they were arrested and beaten.
Und als die Christen sich geweigert haben, dahin zu gehen, um ihre Versammlung abzuhalten, wurden sie gefangen genommen, eingesperrt und verprügelt.
A hand grenade was thrown into a church.
Und eine Handgranate wurde reingeschmissen in die Kirche.
A Christian lost his arm.
Ein Christ hat seinen Arm verloren.
He said the following.
Und dieser Christ hat Folgendes gesagt.
I may have lost part of my body.
Ich habe wohl einen Teil meines Körpers verloren.
I have not lost my soul.
Ich habe meine Seele nicht verloren.
The Vice President of Sudan said publicly recently.
Und der Vizepräsident von Sudan hat Folgendes erklärt öffentlich.
Only Islamic prayers should be prayed in a Muslim country.
Nur noch islamische Gebete sollten eigentlich in einem islamischen Land gebetet werden.
The imposition of Sharia on the south of Sudan has been horrific.
Und der Einfluss und die, das Resultat der Einführung der Scharia, besonders im Süden des Sudans, ist natürlich horrend, was da alles geschehen ist.
Over 2 million dead.
Über 2 Millionen sind umgekommen in den letzten Jahren.
4 to 5 million internal and external refugees.
4 bis 5 Millionen interne und externe Flüchtlinge.
Suffering on an appalling scale.
Leiden in einer furchtbar schrecklichen Ausmaß.
Fourthly, there are unjust laws within Muslim countries.
Viertens gibt es ungerechte Gesetze in vielen islamischen Ländern.
In Pakistan, we have the notorious blasphemy law.
Zum Beispiel in Pakistan gibt es das schlimme Blasphemiegesetz.
If anyone is accused of insulting Muhammad, the Prophet of Islam, he will be sentenced to death.
Wenn jemand beschuldigt und überführt wird, dass er etwas Derogatives und Negatives über Mohammed gesagt hat und gefangen genommen wird, ist er eigentlich schon des Todes.
In the law court today, a Christian man's testimony is worth half that of a Muslim man.
Und in einem Gericht ist das Zeugnis eines christlichen Mannes halb so viel wert wie das Zeugnis eines Muslimen.
That is why in any blasphemy case the Muslim accuser always wins.
Und daher ist in einem Blasphemiefall der Muslim, der anklagt, immer der den Vorteil hat.
If a woman is raped, she must produce 4 adult male Muslims who must have seen the act take place.
Wenn eine Frau vergewaltigt wird, muss sie 4 muslimische Zeugen produzieren, die bezeugen, dass das mit ihr geschehen ist.
Because her testimony is worth a quarter in a law court.
Denn ihr Zeugnis ist nur 1/4 wert in einem offiziellen Gericht.
So Christian women are kidnapped and raped.
So christliche Frauen werden entführt und vergewaltigt.
If they cannot produce 4 adult male Muslims, they are arrested on the charge of adultery, given 100 lashes and 5 years in prison.
Und wenn sie diese 4 Zeugen nicht produzieren können, wird sie angeklagt, dass sie falsch bezeugt hat und wird noch verprügelt und noch ins Gefängnis gesteckt, selbst bis zu 5 Jahren.
Unjust laws.
Ungerechte Gesetze.
But there is a fifth area.
Aber es gibt ein fünftes Gebiet, das ich ansprechen möchte.
This has to do with growing nationalism and the search for identity.
Und das ist der zunehmende Nationalismus und das Suchen nach einer eigenen Identität.
The Prime Minister of the Maldives said last year,
der Premierminister der Moldaweninseln hat letztes Jahr Folgendes gesagt:
the identity of his country is Islam.
Er sagte, die Identität unseres Landes ist der Islam.
Any other religion or ideology is to go against the national identity, and that is criminal.
Und jede andere Religion ist eigentlich gegen unsere eigene Identität und daher ist es schon in sich kriminell.
The president of Senegal said last year,
der Präsident von Senegal hat letztes Jahr gesagt,
within 3 years Senegal will be a totally Islamic country with an Islamic identity.
Innerhalb nächsten drei Jahre wird Senegal ein total islamisches Land sein mit einer völligen islamischen Identität.
What will happen to the 10% Christian minority?
Und was wird dann geschehen mit den 10% Christen, die dort eine Minderheit sind?
And sixthly, I want to touch on conversion.
Und sechstens möchte ich auch die Frage der Bekehrung zum Islam ansprechen.
In Islam we have the notorious apostasy law.
Im Islam gibt es ja dieses Apostasiegesetz.
Herr Schäfbu introduced me as a Muslim convert.
Herr Schäfbu hat ja gesagt, dass ich ein Bekehrter aus dem Islam bin.
All 4 schools of Sunni law as well as Shia law states the following.
Alle vier Gerichtsschulen, also Gesetzesschulen im Islam, der Sunniten und auch die schiitische Gesetzeslehre, sagt Folgendes im Blick auf Bekehrung weg vom Islam zu einem anderen Glauben.
Any adult male Muslim who forsakes Islam commits the crime of high treason.
Jeder erwachsene Muslim, der den Islam verlässt, beginnt eigentlich Staatsverrat. Hochverrat.
And that carries the death penalty.
Und Hochverrat hat die Todesstrafe zur Folge.
So why must I die? Because I've chosen to be a Christian.
So warum muss ich dann sterben, weil ich gewählt habe, Christ zu sein?
The Taliban leader said recently, any convert, any Afghan converting to Christianity will die.
Die Führer von der Talibans haben kürzlich gesagt, jeder Afghane, der Christ wird, der weg den Islam verlässt, ist des Todes.
One of the senior leaders in the government in Algeria said last month, any convert to Christianity from Islam should die.
Und einer der führenden Minister in Algerien hat kürzlich gesagt, eigentlich müsste jeder, der den Islam verlässt in Algerien, auch sterben.
So, what is happening?
So, was ist los?
Two thoughts.
Zwei Gedanken.
Firstly, we have more converts than ever before from Islam to Christianity.
Wir haben in unserer Zeit mehr Bekehrte aus dem Islam, denn zu irgendeiner Zeit vorher Muslime, die Christen werden.
God is at work within the Muslim world.
Denn Gott ist auch in der islamischen Welt am Wirken.
There is growing disillusionment and despair with their religious systems.
Und es gibt sehr viel Ernüchterung und auch Enttäuschung mit diesem Religionssystem unter den Muslimen.
And in most Muslim situations, the church amongst Muslim converts is growing at a rapid pace.
Und in meisten muslimischen Ländern wachsen die Kirchen aus dem Islam Bekehrten sehr stark.
But secondly, there is growing persecution.
Aber gleichzeitig haben wir auch eine zunehmende Leidensdruck.
And particularly amongst the national Christians.
Und besonders unter den einheimischen Christen nimmt dieser Druck zu.
What of the future?
Was für eine Zukunft haben wir?
In some situations, Christians are fighting.
In einigen Situationen gibt es dann Streitereien unter den Christen.
In a Sudan, in a Nigeria, in an Indonesia.
In Sudan, Nigeria und selbst in Indonesien.
As they seek to protect themselves.
Weil man eben versucht, sich irgendwie auch zu schützen.
And secondly, many are fleeing.
Zweitens, das Ergebnis ist, dass sehr viele fliehen.
Out of the Middle East, there is a mass immigration of Christians.
Was wir erleben aus dem Nahen Osten, dass sehr viele Christen dieses Gebiet verlassen.
Three Christians leave Bethlehem each day.
Jeden Tag verlassen mindestens 3 Christen Bethlehem.
70% of everyone leaving Egypt are Christians.
70% aller, die von Ägypten wegziehen, sind Christen.
By the year 2018, there will be virtually no Christians left in most of the Middle East, except Egypt and Lebanon.
Und bis zum Jahre 2008 wird es außer dem Lebanon und Ägypten wohl in den anderen Ländern kaum noch Christen geben.
Then there is great fear.
Und dann gibt es natürlich auch große Furcht und Angst.
And some Christians convert to Islam.
Und manche Christen bekehren sich dann aus dieser Angst heraus zum Islam.
About 20,000 Christians in Egypt convert to Islam each year.
Man rechnet, dass bis zu 20,000 Christen im Islam in Ägypten sich zum Islam bekehren jedes Jahr.
But there's also great faithfulness to Christ.
Und trotzdem gibt es inmitten all dieses Geschehens auch eine große Treue Christus gegenüber.
To follow him whatever the cost.
Ihm zu folgen, egal wie hoch der Preis.
So how do we respond?
Nun, wie sollten wir reagieren?
I believe we need to recognize we are one body.
Wir sollten uns ganz neu bewusst machen, dass wir eigentlich ein Leib sind.
If one part of the body suffers, the whole body suffers.
Wenn ein Leib leidet, leidet der ganze Leib.
We are one family.
Wir sind eine Familie.
When last have you ever shed a tear for your brother or sister who is suffering?
Wann haben Sie das letzte Mal Tränen vergossen für Ihre Schwestern und Brüder, die leiden?
But secondly, we can pray.
Und zweitens, wir können beten.
To pray for those who suffer.
Für die, die leiden, einstehen in der Fürbitte.
And then finally, we can support them.
Und drittens, wir können sie unterstützen.
Through our gifts and through our involvement to seek to work to the strengthening of that church.
Durch unsere Gaben und durch unser Involviertsein um diesen Teil des Leibes Jesu, der Gemeinde Jesu, zu stärken.
As Herr Schäfbuch stated earlier.
Wie er auch, wie der Schäfbuch gerade vorher gesagt hat.
Suffering is a part of our Christian life and witness.
Leiden ist Teil unseres christlichen Glaubens und Zeugnisses.
Perhaps we can learn from those who suffer physically for their faith.
Vielleicht können wir von denen ganz neu viel lernen, die ganz buchstäblich um ihres Glaubens willen körperlich zu leiden haben.
Thank you.
Danke.
Vielen Dank. Wir wollen beten. Herr, du kennst die, die um deines Namens willen leiden, auch wo wir die Namen nicht kennen. Wir wissen oft nicht einmal die Zahl, wer in Pakistan irgendwo inhaftiert ist mit falschen Beschuldigungen oder in all den anderen Ländern, in Afghanistan, im Iran, in Libyen, in Mauretanien, Algerien, Marokko. Aber du kennst sie. Und du kannst sie stärken, ermutigen und die Freude geben des Sieges mit dir. Herr, mach uns frei von der Halbheit. Vergib uns, wo wir dein Wort nicht befolgen, wo wir dir ungehorsam sind, wo wir feige sind, wo wir dein Evangelium verdrehen und anpassen an unsere verkehrte Zeit. Mach uns zum mutigen Bekennern deines Evangeliums und deines Namens. Amen. Vielen Dank, dass wir mit Hilfe von Brüdern durch ihre Unterstützung an so vielen Stellen in so vielen Ländern helfen dürfen. Ich will das nochmal unterstreichen. Wir suchen nach wie vor Mitarbeiter, die das benutzen. Es ist heute in Pakistan noch möglich, Annosen zu schalten, damit man christliche Bibelkurse bestellen kann, und ein Drittel der Bezieher dieser Bibelkurse sind Muslims. Lasst uns das benutzen. Wir suchen einen Kfz-Handwerker für eine Bibelschule junger Pakistanis, die gleichzeitig im Beruf ausgebildet werden. Wir suchen dringend Krankenschwestern für Pakistan, die sich als Hebammen zurüsten lassen. Es hat so mutige Christen vor Ort, das ist ja das, was uns interessiert, unter denen wir arbeiten, die dann vorwärts marschieren. Auch verschlossene Türen, aber sie sind bei dem Herrn nicht immer verschlossen. Lasst uns etwas Mutiges wagen. Wir hätten nie gedacht, noch vor 15 Jahren, dass Zentralasien aufgeht, ganze muslimische Länder. Und die Zuwachsraten in Indonesien waren ungeheuer. Wir haben extra nie drüber gesprochen, weil wir sagten, wenn die richtig bekannt werden, dann geht die Verfolgung los. Nun ist an vielen Stellen die Verfolgung losgegangen. 600 Kirchen wurden niedergebrannt. Aber die Gemeinde Jesu soll jetzt wachsen, aber aus dem Wort, aus der Tiefe heraus. Und es soll uns zu einer Umkehr bewegen, dass wir endlich aufhören mit dem verhängnisvollen Weg, das Evangelium anzupassen an eine gottlose Welt und an eine verkehrte Zeit. Wir müssen das Evangelium so predigen, Rettung von verlorenen Menschen. Wir müssen vom Gericht wieder reden. Und darum ist es, dass es wichtig, dass wir unverkürzt das Evangelium sagen. Albrecht Hauser, der übersetzt hat, war selbst viele Jahre in Pakistan und in Afghanistan als Missionar tätig. Und er kennt die Situation dort sehr gut. Und nun bin ich Heinz Müller, lange Jahre Leiter der Allianzmission. Er ist auch in unserem Leitungskomitee. Wir freuen uns über die Verbindung mit den freien evangelischen Gemeinden. Bitte schön.
Ja, das geht einem schon unter die Haut, wenn man sieht, wie wir auf der einen Seite christlich überfüttert sind, fast erstarren in den Informationen, und woanders Menschen so verfolgt werden und so um Jesu willen leiden und dabei geistlich wachsen. In den letzten Jahren habe ich auch einen völlig neuen Blick bekommen, dadurch, dass ich öfters in China und in Vietnam war, wo Menschen auch um des Evangeliums willens leiden, zwar nicht vergleichbar mit den islamischen Ländern, die wir es eben gehört haben, wo es zwar gewisse Freiräume gibt, aber gerade das Erleben dort hat mir eine völlig neue Perspektive fürs Christsein gegeben. Wir strengen uns an, dass Gemeinden wachsen. Wir haben Gemeindewachstumsseminare, Strategien, machen Klimmzüge, stellen uns da auf die Zehenspitzen, versuchen alles Mögliche. Und am Schluss kommt Wachstum heraus, aber neudeutsch ausgedrückt ist es dann Minuswachstum oder Nullwachstum. Und woanders, da wachsen die Gemeinden unter Druck. Warum? Nun, das ist jetzt nicht mein Thema, aber eins ist mir dabei deutlich geworden. Viele dieser Menschen erwarten mehr von ihrem Herrn. Die Abhängigkeit ist größer und sie haben begriffen, ohne Kreuz keine Nachfolge, ohne Leidensbereitschaft keine Identität mit Jesus. Und das ist mir auch in Vietnam aufgefallen, denn Vietnam ist ja ein Land hinter dem Bambusvorhang und man fragt sich ja, ist es überhaupt möglich, heute dort auch als Mission zu arbeiten? Auch Vorhänge, eiserne Vorhänge, Bambusvorhänge können Türen haben. Und wir als Christen haben eine Möglichkeit, das habe ich in Vietnam immer wieder festgestellt, auch Türen zu öffnen. Nicht durch Druck von außen, der muss manchmal auch sein, aber das können die Regierungen und die Politiker besser. Aber wir können Türen öffnen, wie wir es heute Morgen auch gehört haben, durch die Liebe Jesu. Und da stellt man fest, auch Kommunisten sind empfänglich für Liebe und auch kapieren, was Jesus tun kann. Ein Beweis dafür ist mein Schlips. Gucken Sie mal, habe ich einen schönen Schlips? Können Sie nicht von so weit sehen. Der Schlips ist für mich ein Beweis einer offenen Tür durch die Liebe Jesu. Was hat Liebe Jesu mit dem Schlips zu tun? Dieser Schlips mit vietnamesischen Motiven hat mir ein hochrangiger Regierungsbeamter in Vietnam so Ministerrang geschenkt. Und nicht, weil Heinz Müller ein sympathischer Name ist, sondern weil er damit zum Ausdruck bringen wollte, wir sind dankbar für die Sozialarbeit, die Christen bei uns im Land tun. Wie kommt es dazu, dass eine Mission Vietnam sein kann? Ich werde es nicht vergessen, da nur noch so ein paar Sätze zu meinen persönlichen Beziehungen zu Vietnam. Als vor einigen Jahren ein vietnamesischer Pastor, der hier in Deutschland unter Vietnamesen arbeitete, war als Flüchtling von Vietnam als Baubibel gekommen, im Büro saß und sagt, es ist mein Gebetsanliegen, dass die Liangs-Mission Missionare nach Vietnam schickt. Ich sage, es ist unmöglich, ein verschlossenes Land, wie soll das passieren? Inzwischen ist es passiert. Zunächst seit 1992 bis vergangenem Jahr bin ich jedes Jahr zweimal in Vietnam gewesen. Zunächst ging es darum, Kontakte zu Gemeinden, auch zu den Behörden aufbauen. Inzwischen haben wir zwei Ehepaare, Arztehepaare in Vietnam zusammen mit CFI. Hier zeigt sich wieder die gute Kooperation, keine Konkurrenz, sondern wir tun das ja zusammen. Und es gibt hier und da Schnittmengen, die sind auch wichtig. Aber darüber hinaus haben wir so unterschiedliche Bereiche. Ich finde das ganz toll, dass das hier so möglich ist. Lassen Sie mich nur so ein Bild zeichnen mit ein paar Strichen. Erstens beeindruckende Begegnung mit Christen in Vietnam. Wir haben heute Morgen vom Schatz im Acker gehört. Bei meiner ersten Reise nahm ich Bibeln mit. Ich wurde beim Zoll nicht kontrolliert. Ich glaube, die war es anders gegangen. Die haben sie weggenommen. Nicht? Hast du es auch? Ach, Herrle. Ja, ich weiß jetzt nicht, vielleicht möchte ich jetzt nicht überbefinden. Auf jeden Fall, ich hatte Bibeln mit, sie haben nicht kontrolliert und ich habe sie nicht weggenommen bekommen. Inzwischen braucht man eigentlich nicht mehr so viel Bibel mitnehmen. Inzwischen können in Vietnam auch in begrenzter Weise Bibeln gedruckt werden und wir können helfen, dass dort finanziert werden. Okay, also ich habe meine Bibel mit und höre von einem Ehepaar, das sich ganz dringend eine Bibel gewünscht hat. Das wünschen wir uns auch mal in Deutschland, dass sich Leute zum Geburtstag eine Bibel wünschen. Und ich gebe dieser Frau, diesem Ehepaar die Bibel und die Frau nimmt die Bibel in den Arm, drückt sie wie ein kleines Kind. Man muss bedenken, in manchen Regionen Vietnam bis vor kurzem kamen auf 85 Christen eine Bibel. Inzwischen hat sich die Situation etwas verändert, verbessert. Und sie nimmt die Bibel und drückt sie wie ein kleines Kind und sagt, das ist jetzt mein größter Schatz. Und ich denke an meine 1,50 Meter Bibel im Bücherregal, große, kleine, verschiedene Übersetzungen. Und ich bin beschämt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal einen Luftsprung gemacht habe und gesagt, was bin ich dankbar, dass ich eine Bibel habe. Ein anderes Erlebnis. Ich denke an meinen vietnamesischen Freund, ich nenne ihn jetzt mal Dr. Hong, ich möchte den Namen hier nicht nennen. Er ist Biochemiker hat in der damaligen DDR promoviert. Er war überzeugter Kommunist. Nach der Wende evangelisierten wir mit unserem Vietnamesen-Team auch in den neuen Bundesländern. Und er kam zum Glauben. Inzwischen ist er wieder in Vietnam, in Hanoi. Er sollte einen Lehrauftrag an der Uni bekommen. Und dann stellt man fest, dass er Christ ist. Und man sagt ihm, also bitte, verheimliche das, sonst kriegst du keinen Lehrauftrag. Er sagt, kann ich nicht. Ich kann Jesus nicht verleugnen. Und er hat keinen Lehrauftrag bekommen, eine untergeordnete Stellung. Und ich treffe ihn jedes Mal, wenn ich dort bin. Die Offiziellen wissen auch, dass ich ihn treffe. Und ich muss sagen, ich habe selten einen Menschen so glücklich in Jesus kennengelernt wie diesen Mann. Er sagt, ich verdiene zwar nur 100 Mark im Monat und ich werde auch ständig von der Polizei überwacht, aber ich habe Jesus. Der war schon mal hier vor einiger Zeit wieder in Deutschland, durch den akademischen Auslandsdienst konnten wir das bewirken, ist auch an der Uni in Leipzig sehr geschätzt von den Professoren. Und er war mit in einigen Gemeinden und überall waren die Gottesdienstbesuche so beeindruckt von dem Zeugnis dieses Mannes. Ja, das zunächst mal so ein paar Begegnungen. Ganz kurz ein paar Informationen noch zur Geschichte Vietnams. Vietnam hat ja eine lange tragische Geschichte, nicht nur als Land, sondern auch die Gemeinde Jesu. Sie können das ja nachlesen, deswegen brauche ich da nicht so viel Zeit zu verwenden. Aber etwa 2000 Jahre Krieg in Vietnam. Zunächst 1000 Jahre die Chinesen, die chinesische Kolonialzeit, dann die Portugiesen, dann die Franzosen, dann die Japaner, dann die Amerikaner und dann Bürgerkrieg oder wie man in Vietnam offiziell sagt, Befreiung. Und dann dies ja auch viele Jahre. Und ähnlich wie dieses Volk als solches gelitten hat, hat insbesondere die Gemeinde Jesu in Vietnam gelitten. Nicht nur erst durch die Kommunisten, sondern vorher schon. Von Anfang an. Der Bambusvorhang bestand von Anfang an. Nur ein Zitat von Kaiser Minh Mang aus dem 19. Jahrhundert. Er sagt, das Christentum ist eine perverse Religion der Europäer, die das Herz der Menschen verdirbt. Und deswegen wurden alle damals Jesuitenmissionare, katholischen Missionare ausgewiesen, Christenverfolgung setzte ein. Interessant ist allerdings, dass trotzdem heute ein Missionar aus der damaligen Zeit noch ein hohes Ansehen hat. Und das ist der Franzose Alexandre de Rhodes. Wissen Sie, was der gemacht hat? Der hat nämlich diese schwierigen chinesischen Schriftzeichen. Das war ja auch den Vietnamesen übergestülpt worden und sie kamen mit diesen Schriftzeichen nicht zurecht, übersetzt, umgeändert in die lateinischen Schriftzeichen. Und deswegen müssen sich jetzt unsere Missionare nicht mehr mit den chinesischen Schriftzeichen rumschlagen, sondern können jetzt viel leichter die Sprache lernen, obwohl sie noch schwer genug ist. Und ein leitender Funktionär sagte mir, also diesem Missionar müssten wir eigentlich heute noch ein Denkmal setzen. Aber er war wohl auch ein guter Missionar, 7000 Menschen ließen sich in kurzer Zeit taufen und wieder setzte damals schon Verfolgung ein. Man sagte offiziell, wenn ein Kapitän diesen Missionar wieder zurück ins Land bringt, wird er enthauptet. Und um diesem Urteilsspruch Nachdruck zu verleihen, wurden gleich ein paar Christen schon umgebracht, um zu zeigen, wir meinen es ernst. Dann später, während der Kolonialzeit, musste sich ja das Land öffnen. Gerade während der französischen Kolonialzeit fasste die katholische Kirche in Vietnam Fuß. Heute sind etwa 10% der Bevölkerung Katholiken und die katholische Kirche wächst jährlich um ca. 5%. Die protestantischen Missionare kamen erst im 11. Jahrhundert, kamen erst 1911 ins Land, gegründet durch eine amerikanische evangelikale Mission, Christian and Missionary Alliance, und sie wachsen heute sehr stark, jährlich etwa 15%. Ein paar Sätze zum Verhältnis heute Staat und Gemeinden. In Vietnam herrscht auch lange dieses Motto, Religion ist Opium fürs Volk. Übrigens, Presse ist ja auch da, manches, was ich sage, also bitte, wenn jemand was schreiben will, soll er mich vorher fragen. Da muss man heute noch sehr vorsichtig sein. Religion ist Opium fürs Volk, obwohl laut Verfassung Religionsfreiheit besteht. Trotzdem wird Druck noch auf die Gemeinden ausgeübt. Ich sprach mit einem führenden Vertreter der Behörde über die Situation der Christen. Und dann sagte er, ja, bei uns gibt es doch Religionsfreiheit. Ich sagte, ja, ich habe den Eindruck, Religionsfreiheit in Vietnam bedeutet frei von Religion. Er schmunzelte dann, wir kennen uns gut, deswegen konnte ich mir das erlauben. Vor einiger Zeit wurde mir ein internes Regierungspapier zugespielt über den Protestantismus, hochinteressant. Zunächst wird der Unterschied geschildert zwischen evangelisch und katholisch, ein intensiver Bericht über die Reformation, erstaunlich, dass viel Raum Thomas Münzer gewidmet ist. Und dann geht aus dem Papier hervor, dass der Protestantismus mit Unterstützung des amerikanischen Imperialismus sich in Vietnam ausgebreitet hat. Der Katholizismus wird als Werkzeug des Feudalismus, der Protestantismus als Werkzeug des Kapitalismus bezeichnet. Und dann heißt es darin, trotz Angst der Bevölkerung vor Diskriminierung wächst der Einfluss der bösen protestantischen Gang. Wörtlich heißt es, in den ersten Jahren nach der Befreiung Südvietnams organisierten böse und reaktionäre Elemente im Protestantismus konterrevolutionäre Aktion in verschiedenen Formen. Sie arbeiten mit den Unabhängigkeitsbewegungen der Minderheiten im Hochland zusammen und drängen diese zum Widerstand gegen die Regierung. Und dann, erstaunlich, in diesem Regierungspapier als unnormales Phänomen wird die Erweckung unter den Christen bezeichnet. Speziell unter den Hmong, das ist eine Volksgruppe Minderheit, für die wir auch viele Bibeln, auch mit Hilfe von Hilfe für Brüder und Gesangbücher besorgt haben. Die durfte man nicht offiziell dort drucken. Die haben die Christen in Hanoi Papiergeräten kopiert. 15.000 Bibeln und mehr kopiert. Wir haben das Papier bezahlt und die Dinge haben mitgeholfen. Einmal hätten sie mich deswegen auch kassiert mal. Da haben sie mich mal lange verhört in Vietnam. Das war mal eine ganz knifflige Situation. Also dieses Wachstum, diese Erweckung wird in dem Papier erwähnt und dann vor allen Dingen das generelle Wachstum der Protestanten. Man sagt, zunächst gingen die Protestanten zurück. Nach der Revolution, nach der Befreiung, hat sich die Zahl der Protestanten verdoppelt. Aber nun hat inzwischen doch auch ein Umdenken stattgefunden, auch bei der Regierung. Und das wird in diesem Papier deutlich. Man sagt, wir dürfen den Protestantismus nicht einfach bezeichnen als Arm des Imperialismus. Wir müssen vor allen Dingen auch das soziale Engagement sehen. Und man spricht von den weltweiten Veränderungen und man sagt, wir haben bis jetzt die Protestanten falsch behandelt. Man kann sie nicht bekämpfen durch extreme Mittel, durch Begrenzung, durch Behinderung der Administration, durch gewaltsame Anwendung der religiösen Politik der Partei und der Regierung. Wenn der Protestantismus bekämpft werden soll, dann durch Ausbildung, Heben des kulturellen Standards sowie des Lebensstandards der Bevölkerung, Bildung von Schlüsselkadern der Partei, insbesondere in den Regionen, in denen es viele Protestanten gibt. Ich will euch diese Zitate nur mal deutlich machen, wie intensiv sich dann Regierungen auch mit dem beschäftigen, was in den Gemeinden und an der Basis geschieht. Aber es wird jetzt auch kritisiert in diesem Papier, das ist jetzt 4-5 Jahre alt, dass man der Kirche bis heute in Vietnam nicht erlaubt hatte, sich als Kirche zu formieren, Pastorentreffen zu haben, offizielle Leitungsstrukturen. Und da ist ein Wunder passiert. Viele sehen es zwar nicht als Wunder, als Gefahr der Kirche, aber ich war auch erfreut, dass die Weltallianz jetzt im Internet, habe ich das gesehen, sehr positiv dies beurteilt durch ihren Repräsentanten dort. Im Februar fand ein Treffen der Kirchenleitung statt. Und erstmals, seit Vietnam seit 1975 ganz kommunistisch wurde jetzt erlaubt, dass die Gemeinden sich eine Leitung wählen durften. Manche meinten, und das ist auch verständlich, die Regierung möchte vielleicht dann besser kontrollieren können. Aber das Erstaunliche ist, es sind nur wirklich Evangelikale gewählt worden. Ich kenne diese Leute. Menschen, die ihr Leben für Jesus Christus einsetzen. Wie ist trotz dieses Drucks Missionsarbeit möglich? Für uns ist es ein Wunder, dass trotz dieser Vorurteile auch gegenüber dem Protestantismus wir als Mission anerkannt worden sind. Nicht als Entwicklungshilfeorganisation. Wir mussten unsere Satzung einreichen und als erstes Satzungsziel steht da Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus. Und man hat uns ermutigt, als Mission das zu tun. Und wir haben uns gesagt, wir riskieren es, wir spielen nur mit offenen Karten, manche arbeiten auch im Untergrund, will ich gar nicht kritisieren. Wir nutzen den offiziellen Kanal. Und man hat uns unwahrscheinlich viel erlaubt. Man will zwar alles wissen, alles kontrollieren, man weiß schon, wenn der Missionsleiter kommt, der will sonntags die Gemeinden besuchen. Dann wird der Gemeindebesuch eingeplant. Einmal sind wir bei Regen stecken geblieben. Da musste der Landrat und der Vertreter der Gesundheitsbehörde den Wagen schieben, damit der Missionsleiter zum Gottesdienst kam. Wir kamen in eine Gemeinde, die Frau einer Pastorin, das vielleicht noch als kurze Ergänzung nur zum Schluss über die Situation der Gemeinden, dass bis jetzt ja in Vietnam so ist, dass Pastore alle die Genehmigung des Staates brauchen. Und der Staat gibt nur in begrenzter Anzahl, erlaubt er Pastore, für, dass Leute als Pastor tätig sein können. Wenn der Mann stirbt, der Pastor, gibt es keinen Nachwuchs. Und dann muss die Frau die Gemeinde führen. Und ich habe alte Schwestern gesehen, über 80 Jahre, die eine Gemeinde betreuen mussten von 500 Mitgliedern. Eine stand auf der Kanzel, hatte nur noch einen Stiftzahn. Ich dachte, die fällt jeden Moment von der Kanzel. Aber Gott bestätigt sich dazu. Und wir fuhren in die Gemeinde mit einer Delegation. Da war eine alte Schwester als Pastorin. Sie bekam Angst, was ist jetzt, was habe ich angestellt, dass die von der Behörde kommen. Und da ist ein Missionsleiter darunter. Und dann durften wir für diese Gemeinde helfen, dass sie ein neues Gemeindegebäude bekam, einen Brunnen bekam. Und ich konnte eine Andacht halten und die Kommunisten saßen dabei. So hat Gott manche Türen geöffnet. Aber leider ist es bis heute noch so und wir hoffen, dass das in Vietnam besser wird, dass es kein Seminar, offizielles Seminar gibt zur Ausbildung von Pastoren. Nur Kurse. Anfang der 90er Jahre gab es einen vierjährigen Kurs, da durften 15 Pastore ausgebildet werden. Als die ausgebildet waren, sagte man, Schluss reicht, jetzt wartet man wieder auf einen neuen Kurs. Beten Sie für die Gemeinde in Vietnam. Ich habe versucht aufzuzeigen, Druck, aber durch die Liebe Jesu ist manches möglich. Und wir haben mit vielen Behörden das Evangelium weitersagen können und manchen Gemeinden helfen können. Und beten Sie vor allen Dingen auch für die Hausgemeinden.
Wir stehen auf und singen zwei Verse vom Lied 7. Jesus dir nach, weil du rufst, dann spricht Ernst Vatter. Ebenso im Komitee wie Wolfgang Merdes, der früher lange Jahre bei der Überseeischen Missionsgemeinschaft war, Ernst Vatter, Missionsinspektor der Liebenzeller Mission. 7, Verse 1 und 2.
Ich glaube, ich muss mich zuerst entschuldigen, dass ich unter meine Herren Brüder der Einzige bin, der keine Krawatte anhat. Sind Sie mir nicht böse, das ist nicht Disrespekt, sondern einfach Bequemlichkeit. Also, ich denke, Sie tragen es mir nicht nach. Was mich ungeheuer beeindruckt hat in meinem Leben in der Mission, war die Spontanität, die Kreativität und die Opferbereitschaft der jungen Gemeinden rund um die Welt. Und daraus nur ein Beispiel, auch im Blick auf die Zeit. Ich wurde eingeladen im Herbst letzten Jahres ganz plötzlich zu einer Konferenz von drei Gemeindeverbänden in einem der ärmsten Gegenden von Sambia, Einkommensdurchschnitt $500 pro Jahr. Und ich dachte, da kommen so 600, 700 Leute zusammen, war dann völlig baff. Als ich abgeholt wurde im Inland, in so einem Feldflughafen, und man sagte mir, du musst dich also vorbereiten, da sind über 3.500 Leute beieinander. Sagte, liebe Zeit, aber Mensch ist Mensch, war mehr oder weniger, spielt ja keine Rolle. Und da kam ich dorthin, alles im Freien, keine Halle, nichts. Zu der Jahreszeit ist man ja sicher, dass es nicht regnet. Und ich habe zuerst mal beobachtet, wo die Leute und wie die Leute schlafen, wie das abläuft. Kein Weißer in der Organisation, nur braune, schwarze Brüder. Picobello, tadellos. Und das heißt was? 3.500 und mehr Leute im Freien zu übernachten lassen, Männlein, Weiblein, junge, alte, Toilettenanlage etc. Eine tolle Organisation. Und dann die Zusammenkunft unter Bäumen, abgegrenzt durch Palisaden, schnell hergestellt. Und ich habe gestaunt über das Übertragungssystem, die Lautsprecher, wo alles in der Luft rumhängt, verschiedene Kabeln. Und es funktionierte, oh Wunder aller Wunder. Ich hatte das Thema Mission und Gemeinde. Ich dachte bei mir, was will ich den Ärmsten der Armen von Mission sagen? Die haben ja selber nichts. Und am Samstag, von Donnerstagabend ging das bis Sonntag, am Samstagnachmittag, da hatte ich die Frage aufgeworfen, was tun Sie in Ihren Gemeinden, obwohl Sie arm sind, für die Leute, die Sie als Evangelisten in abgelegene, unerreichte Gegenden von Sambia geschickt haben. Was tun Sie da? Beten Sie für sie? Ist der Name des Evangelisten bei Ihnen jeden Morgen auf der Gebetsliste? Und da wird schon eng, das merkt man dann. Haben Sie Kommunikation mit diesen jungen Leuten, die da draußen mit ihren jungen Ehefrauen und kleinen Kindern völlig abgelegen arbeiten? Was tut ihr? Und als ich so darüber sprach, dann merkte ich, es geht eine Bewegung durch die Versammlung. Man wird ja übersetzt. Und ich hatte den Eindruck, der übersetzt ziemlich das, was ich sagte. Im Übrigen weiß man das ja nie so genau, wenn man die Sprache nicht selber kann. Und dann kam ich zum Schluss, so anderthalb Stunden dauerte das, ist ja klar, wenn die Leute hinsitzen, dann wollen sie auch was für ihre Zeit. Und dann kam der leitende afrikanische Bruder ans Podium, sichtlich bewegt, und sagte, liebe Brüder und Schwestern, ich habe den Eindruck, wir sollten das tun, was ich noch nie getan habe. Und ich selber, musste sagen, habe es auch noch nie erlebt. Ich bitte jetzt euch, wer den inneren Drang hat, von dem, was er hat, was zu geben, nach vorne zu bringen und hier abzulegen. Es ging nicht ums Geld. Und da wurde ich bewegt. Ich wusste, dass die Leute, was sie am Körper haben, höchstens ein- oder zweimal haben. Und dass sie die Decke, wo sie abends zudecken, höchstens ein- oder zweimal haben. Ich wusste von dem jungen Prediger neben mir, der außer dem paar Schuhe, wo er anhat, nur noch ein paar Sandalen hat. Und da ging eine Bewegung durch diese 3.500 Leute. Und die brachten Jacken, die brachten Hemden, die brachten Krawatten, die brachten Schuhe, die brachten Decken. Der Berg wurde immer höher. Und auf einmal stand der junge Prediger neben mir auf, zog seine Schuhe aus und brachte sie nach vorne. Dann kam die Frage an mich, was tue ich? Ich hatte nur Hemd und Hose und Krawatte an. Das war Glück, dass ich Krawatte hatte. Da habe ich die Krawatte gebracht. Hemd ausziehen wollte ich ja nicht gerade. Aber es hat mich bewegt, als ich da oben auf dem Podium saß und die Ärmsten der Armen Dinge brachten, die sie selber brauchen. Und nun weiß dieser Prediger neben mir, der wird nun Sandalen haben. Da habe ich auf einmal eines gemerkt, wo der Geist Gottes lebt und regiert und etwas zu reden hat und reden darf, da ist auch Opferbereitschaft. Da ist auch Bereitschaft, was herzugeben. Es geht nicht mehr nur um Moneten. Es geht um mich. Es kommt um die Person. Und da habe ich ein zweites gemerkt. Armut ist kein Hindernis für mich schon, sondern Armut, daraus kann man noch so geben, dass der Herr segnet. Und diese wenigen Gaben gebraucht. Und dieser Berg wurde dann verteilt. Und was nicht ankam, weil es einfach nicht gepasst hat oder nicht gebraucht wurde, wurde verkauft. Und das Geld zur Unterhaltung dieser jungen Evangelisten, Einheimischen, da in den abgelegenen Gegend gebraucht. Ich muss sagen, diesen Augenblick habe ich nicht so schnell vergessen, wo ich merkte, arme Gemeinde, eine reiche Gemeinde, weil sie vom Geist Gottes bewegt, sagten, die Leute müssen von Jesus hören. Und darum sind wir bereit, von dem, was wir brauchen, zu geben. Ja, Spontanität, Opferbereitschaft, ein Fundament, das Evangelium zu treiben.